Agnanati Mirandasya Agnananjana Kalakaya Chakshuru Melitam Yena Tasmei Shri Gurave Namaha.
Ja, Jai Gurudev. Schön, dass wir uns nochmal zusammengefunden haben. Und wir wollten ja jetzt so ein bisschen darüber sprechen, wenn ich das richtig verstanden habe, was von der Bhagavad Gita und wie finde ich mich selbst oder so. Stimmt das? Mhm. Ja, was habt ihr denn so für eine Idee, wie man sich selbst findet? Ich habe jetzt irgendwo so einen kleinen Comic gelesen, da war so irgendwas, da hat einer so gesagt, so, also ein Einstellungstest. Und dann hat er dem, der eingestellt wurde, so einen Zettel gegeben und hat gesagt, wie würden Sie das lösen? Und dann antwortet er, sagt, ja, also ich würde das erstmal eine Woche hinlegen und wahrscheinlich hat es sich danach dann schon erledigt und das Problem ist erledigt. Und dann sagt er, der ihn da interviewt, sagt, ja, aber was, wenn es nach einer Woche immer noch nicht erledigt ist? Ja, dann würde ich einen Einstellungstest machen und würde es dem geben, der ist, und mal gucken, was der so für eine Idee hat. Und dann antwortet er, ja, das scheint aber nicht funktioniert zu haben. Also von daher meine Frage an euch, wie würdet ihr so, was ist eure Antwort? Was war nochmal die Frage? Wie finde ich mich selbst? Hat jemand eine Antwort darauf? Oder so eine Richtung, so ein Versuch?
Das Atma-Kriya-Yoga, ich finde die Sadhana.
Atma-Kriya-Yoga, gut.
Japa,
mit Japa kann man sich finden.
Lange im Außen suchen, um festzustellen, dass man es dort nicht findet. So wie es gesagt. Und dann langsam ein bisschen erinnern.
Also einfach alles überall suchen, finde ich einen total richtigen Ansatz, weil alles ist Erfahrung. Ich kann nicht keine Erfahrung machen. Und solange wer anklopft, dem wird geöffnet und wer sucht, der wird finden. Also einfach mal so den Basic-Ansatz zu nehmen, dass ich eigentlich gar nichts falsch machen kann. Und auch wenn ich jetzt sage, so, ich habe da lange im Außen gesucht und dann irgendwann darauf gekommen, dass ich da im Inneren vielleicht weiterkomme. Super Ansatz. Wobei natürlich gibt es keine Beschränkung. Gott ist bedingungslos. Der sagt nicht, du musst rein, weil wenn es eine Bedingung gäbe, wie ich mich selbst finde, ne, dann gäbe es auch eine Lösung für jeden. Offensichtlich gibt es das nicht, sondern es ist irgendwie ein bisschen komplizierter. Goji hat mal gesagt, wenn still da sitzen reichen würde, um Gott zu finden, dann wäre jeder Huhn erlöst. Aber jeder, der auf dem Eier sitzt und jeder Vogel oder... Ganz so trivial ist es nicht. Also es bedarf irgendeiner anderen Zutat, um das zu realisieren, was man eigentlich sowieso schon ist. Ah, da kommt ein neues Opfer. Setz dich hier in die Mitte und dann kannst du schon mal sagen, wie du Gott gefunden hast.
Gefunden?
Ja, wie du dich selbst gefunden hast. War eigentlich die Frage, die Schlussfolgerung des einen oder anderen. Dann ziehen wir danach.
Ich weiß nicht, aber es ging mir nie darum, mich selbst zu finden, sondern Gott zu finden. Ja.
Und da siehst du einen Widerspruch?
Nee, nicht mehr. Also mit Guruji nicht. Er ist ja in uns.
Also du sagst, du wärst Guruji. Habe ich das richtig verstanden?
Nee.
Sagst du nicht?
Ich kann Guruji in mir fühlen. So.
Ja, guter Ansatz. Guter Ansatz. Und du? Wie findest du dich?
Gut.
Du findest dich gut, das ist das hervorragende Ansatz.
Weiß ich gar nicht.
Du weißt nicht, wie du dich findest. Also ich gebe mal einen Tipp. Morgens, wenn du die Augen aufmachst, guckst, ob du irgendwo eine Nase findest. Und dann fühlst du, ob du die Nase fühlst. Dann entweder, wenn du es nicht fühlst, liegst du vielleicht neben jemand anderem im Bett und fühlst dessen Nase. Ansonsten hast du dich gefunden. in einer Art und Weise. Also zumindest den Körper. Oder? Also den Körper zu finden ist offensichtlich gar nicht so schwierig. Schaffen die meisten. Immer wieder. Aber wo ist der Körper nachts? Also sobald du deine Augen zumachst, ist da der Körper noch da? Und wenn du träumst, wo ist da der Körper?
Weg.
Also jetzt müssen wir das eine. Der eine sagt, es ist im Bett und du sagst, er ist weg. Also wo ist er jetzt? Du sagst, ich vermute, er liegt im Bett. Weil ich meine, woher willst du das wissen? Du bist offensichtlich nicht mehr da. Also, oder doch? Also mit was hast du dich identifiziert? Ja, im Traum identifizierst du dich offensichtlich nicht mehr mit dem Körper. Also wir sind hier völlig frei. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Aber soweit seid ihr noch bei mir? Hat vielleicht noch jemand eine gute Idee dazu? Das ist keine gute Idee.
Du musst aber wissen, wer ich bin, wenn du mich finden möchtest.
Hervorragender Ansatz. Also die erste Frage, die ich lösen muss, ist, wer bin ich denn überhaupt? Und wer bist du? Weiß jemand, wer er ist?
Eine Seele.
Und das weißt du?
Ja. Nach der Bhagavad Gita schon.
Das ist eine gute Frage. Was ist Wissen? Also wir kommen so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste. Weil, kann jemand Wissen definieren? Was ist Wissen, wenn ich sage, ich weiß das?
Nein, was anderes. Also mit dem Finden. Ich hätte gesagt, ich finde mich über meine eigene Bewusstheit. Also ich muss mir bewusst werden und dann kann ich mich finden, weil dann nehme ich mich wahr.
Richtig. Also die Bewusstheit sagt, ich kann mich wahrnehmen und damit habe ich mich gefunden. Jetzt haben wir das Problem, dass entsprechend meines Bewusstseins ich mich mit anderen Dingen identifiziere. Weil wenn ich jetzt glaube oder weiß, das müssen wir danach noch diskutieren, dass ich ein vom Baum gesprungener Affe bin, der jetzt da irgendwie rumläuft und statt Fell Kleider bevorzugt, dann ist die Antwort ja was anderes als ein Yogi, der Tag und Nacht meditiert. Der nimmt sich ja als etwas ganz anderes wahr. Also offensichtlich ist nur die Wahrnehmung nicht ausreichend, um die Frage zu beantworten, wer bin ich? Und weil der eine sagt, ich bin der Körper, das ist relativ einfach zu beantworten. Entsprechend der Bewusstheit, wenn jemand nicht selbstbewusst ist, dann nimmt er trotzdem seinen Körper wahr und denkt, er wäre der Körper. Er glaubt, er ist der Körper. Er interpretiert seine Erfahrung, dass er der Körper ist. Und entsprechend dieser Interpretation, dieser Sichtweise, sagt er, ich bin der Körper und ich weiß ganz genau, wo ich bin. Oder er interpretiert die Welt als eine dreidimensionale Existenzebene, holt sein Handy aus der Tasche, GPS, und sagt, da bin ich. Gleichzeitig frage ich ihn, wo warst du im letzten Urlaub? Und dann sagt er, da war ich im Strand, da hat die Sonne gebrannt, da habe ich auf der Liege gelegen, da habe ich dieses Buch gelesen, da habe ich dieses leckere Essen gegessen. Wo ist der dann? Wenn ich sage, und wo warst du gerade eben? Ich war doch die ganze Zeit hier. Und er sagt, aber wie konntest du mir von deinem Urlaub am Strand erzählen? War das jetzt wirklich nur Erinnerung oder bist du in Gedanken an diesen Strand gegangen und hast wieder erlebt, was du in deinem Urlaub erlebt hast und hast, wo warst du dann? Warst du dann hier oder warst du am Strand? Kann man entsprechend der eigenen Bewusstheit unterschiedlich beantworten. Weil ich kann, wenn ich mich rein mit dem Körper identifiziere, sage ich, ich war die ganze Zeit hier. Aber wenn ich erkenne, dass ich auch ein geistiges Wesen bin, würde ich sagen, dieses geistige Wesen war irgendwie auch an dem Strand gewesen. Bist du noch bei mir? Seid ihr noch bei mir? War nur das, du wolltest was sagen.
Ja, eine Ergänzung, dass wir meinen, der Körper ist, könnte ja auch sowas wie Gewohnheit sein. Das hat man uns irgendwann mal erzählt als Kind, das haben wir so wahrgenommen. Letztendlich ist es aber eine Art von Gewohnheit. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, aus den Perspektiven das zu sehen. Die Perspektiven einfach mal zu wechseln und das Gleiche einfach mal aus von einer anderen Position aus zu betrachten.
Finde ich einen total guten Einwand, weil das Wort Gewohnheit, können wir das vielleicht sogar ein bisschen generalisieren? Könnten wir nicht vielleicht sagen, dass unsere Sichtweise im Wesentlichen Gewohnheit ist? Nun, wenn du sagst, in der Bhagavad Gita steht, ich bin die Seele, ich bin nicht der Körper, ich bin der Seele, steht wörtlich so in der Bhagavad Gita, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel geboren bin in einer Familie von Yogis, die mir von Anfang an dieses Konzept erzählt haben, dann wird es eine Gewohnheit, dass ich mich als Seele betrachte. Also nur andere Perspektive einnehmen. Aber ist das richtig? Oder ist das nicht auch nur eine Gewohnheit? Was ist der qualitative Unterschied, wenn ich die Gewohnheit habe, mich als Körper zu betrachten, oder wenn ich die Gewohnheit habe, mich als Seele zu betrachten? Ist da ein qualitativer Unterschied oder ist da eigentlich nur, sagen wir mal, ein anderes Bewusstseinslevel, wobei noch gar nicht gesagt ist, welches der größere, höhere oder niedrigere Bewusstsein ist. Und man könnte dann kommen und sagen, das höhere Bewusstsein, das sagt, ich bin die Seele, kann verstehen, dass sich jemand mit dem Körper identifiziert, aber derjenige, der sich mit dem Körper identifiziert, kann nicht verstehen, dass sich jemand mit der Seele identifiziert. Also könnte man sagen, die Identifizierung mit der Seele ist ein höheres Bewusstsein als die Identifizierung mit dem Körper. Aber haben wir schon die Antwort gefunden? Wer bin ich? Die Seele. Ist das schon die Antwort? Du schüttelst den Kopf?
Nein, weil wir die Perspektiven weiterdrehen müssen. Wir müssen auch vielleicht einfach mal den Horizont noch mal einen Ticken verändern. Weil wir gehen eigentlich immer davon aus, dass das, was wir wahrnehmen, als wir ja als Realität wahrnehmen, ich weiß, das ist ein Extrasatz dann, dass das das Gegebene ist. Aber wenn ich jetzt mal davon aus, wenn ich einfach mal in den Raum stelle, die Hypothese, dass das gar nicht die Quelle ist, sondern dass das eigentlich nur das Ergebnis ist, ja, dann verändert sich alles.
Irgendwo habe ich dich verloren.
Wir haben über die Projektion gesprochen. Das, was wir jetzt wahrnehmen als Körper, das ist die Projektion. Es ist aber nicht die Quelle.
Okay.
Ja, und deswegen sage ich, wenn wir die Perspektive jetzt mal verändern und sagen, das, was wir jetzt hier wahrnehmen oder bisher wahrgenommen haben, das ist nur ein kleiner Teil dessen. Ja, und verändern jetzt unsere Perspektive. Dann kommen wir vielleicht zumindest mal auf andere Ergebnisse. Ob die dann richtig sind, kann ich nicht sagen, aber je öfter ich die Perspektive wechsle, umso mehr komme ich vielleicht der Wahrheit, Anführungsstriche, näher.
Ist es nicht so, dass ich wirklich erst die Erfahrung machen muss, um wirkliches Wissen zu bekommen? Vorher kann ich es ja gar nicht wissen, wenn ich nicht die eigene Erfahrung gemacht habe, meine Seele zu erkennen, meine Seele zu sehen oder zu, ich selbst zu sehen, wer ich bin.
Das ist ein guter Einwand, der zu 90% oder zu 80% richtig ist. Das Problem ist, wenn du kein Konzept hast, kannst du eine Erfahrung nicht verwenden. Das ist so, wie wenn du jetzt sagst, wir hatten gestern das Beispiel, du gehst 50 Jahre in die Zukunft und die Erfahrung, die du machst, kannst du einordnen in deine Erlebniswelt. Du kannst was mit anfangen, aber wenn du jetzt 5000 Jahre in die Zukunft gehst oder raumzeitlich dich entfernst auf einem anderen Planeten mit ganz anderen Bedingungen und so und du wirst eine Erfahrung machen, aber die kannst du nicht einordnen in deine, die kannst du nicht begreifen. Also du brauchst Das Problem hierbei ist, wenn du zu viel über diese Konzepte nachdenkst, dann kommt deine Erfahrung aus dem Verstand. Weil der Verstand kann alles projizieren. Der Verstand kann dir, ne, und du sagst dann so, ah, und dann siehst du das Licht und dann bist du erleuchtet und dann bist du, und das kann der Verstand machen.
Also ich kann es gar nicht verstehen, wenn ich es erfahre.
Das ist das Problem. Das heißt, nur die, wenn du nur jetzt diese Erfahrung machst, ohne eine Referenz dazu zu haben, was diese Erfahrung bedeutet. Ich will mal ein Beispiel erzählen. Wir haben regelmäßig Om-Chantings in der Gruppe gemacht. Und dann kam jemand mit und hat seine Mutter mitgebracht. Und hat die Mutter mitgebracht, weil sie so schwer krank war. Sie war unter Medikamenten und hatte Riesenschmerzen gehabt und es ging ihr wirklich schlecht. Und er hatte gesagt, dann komm doch mal mit zum Om-Chanting. Und weil sie halt so schlecht ging, ist sie mitgekommen. So, aber ohne Erwartungen, ohne alles. Und hat ein Om-Chanting mitgemacht, war ein Kreis, vielleicht 10, 12 Leute, vielleicht 15 Leute. Und steht nach dem Om-Chanting auf und sagt, das gibt's doch überhaupt nicht. Ich habe keine Schmerzen. Ich kann wieder laufen ohne Schmerzen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das war ja eine Wunderheilung. Also wirklich so, wow. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die hat mein Leben verändert. Und in der, ich glaube, 2 Wochen später, wo das nächste Om-Chanting war, sage ich, wo ist denn deine Mutter? Und dann sagt er, ach, weißt du, die hat gesagt, vielleicht war das alles nur Einbildung gewesen. Die hat mit ihrer Familie gesprochen, mit ihrem Mann, der hat gesagt, jetzt drehst du völlig durch. Die hat mit Arbeitskollegen gesprochen und die Arbeitskollegen haben gesagt, du bist verrückt geworden. Und also hat sie die eigene Erfahrung, die direkte persönliche Erfahrung nicht verwenden können, um ihr Leben zu verbessern, weil sie es nicht in ihrer Erlebniswelt integrieren konnte, weil sie ihre eigene Erfahrung, die in der Erfahrung ja so bombastisch war, schon 2 Tage später verleugnet und hat gesagt, nein, diese Erfahrung habe ich gar nicht gemacht. Die Erfahrung war nicht echt, die war nicht wirklich. Also wir verstehen, dass wir ohne ein Konzept, ohne ein Regal mit Schubladen, in die wir das irgendwie einsortieren können, auch mit der Erfahrung nichts anfangen können. Also wir brauchen beides. Wir brauchen auf der einen Seite eine Idee über das, was ist. Also wenn ich jetzt komme und sage, ich bin der Körper, ich identifiziere mich nicht mit dem Körper, ich weiß, dass ich der Körper bin und mache dann eine außerkörperliche Erfahrung, dann werde ich diese außerkörperliche Erfahrung als Horrortrip, als Albtraum interpretieren oder als Spinnerei und werde die sofort wieder vergessen. Also so, ne, lass uns ein Bier trinken gehen und danach ist das alles wieder weg. Sprich, ich brauche auch eine Basis. Ich muss eine Idee haben, über was es ist. Nur wenn ich zu viel von der Idee habe, dann kommt wieder genau das Gegenteil. Dann konstruiert mein Verstand eine Erfahrung. Und das ist die, was macht der Guru? Was ist das, was der Guru macht, was sonst kein anderer machen kann? Du erzählst ihm von deiner Erfahrung und der Guru sagt, das war nicht echt. So, und jetzt kommst du und wenn das eine echte Erfahrung ist, dann senkst du deinen Kopf und sagst, okay, die Erfahrung war nicht echt. Aber wenn die Erfahrung aus deinem Verstand konstruiert ist, dann sagst du, das lasse ich mir nicht bieten. Dann sagst du, der weiß doch überhaupt nicht, was mit mir passiert ist. Sobald die Erfahrung aus dem Verstand kommt, rebelliert. Da kannst du sehen, dann springt das Ego auf. Dann sagt das Ego, nein, nein, nein. Der weiß nicht, was echt ist. Aber genau, er weiß, was echt ist. Aber er zeigt dir, was echt ist oder was nicht echt ist. Und er zeigt dir, bist du im Ego oder bist du im Selbst? Das Selbst kann nichts verlieren. Das Selbst ist alles. Aber das Ego definiert sich darüber, über die Erfahrung. In dem Moment, wo das Ego akzeptieren würde, dass die Erfahrung nicht echt ist, würde das Ego sagen, ich existiere nicht mehr. Und das macht das Ego nicht. Also, und das kann nur jemand, dem du die Autorität gegeben hast, dir auf dem Weg zu helfen zum Selbst. Weil Guruji sagt immer wieder, im Advaita kannst du eine scheinbare Gottesrealisierung machen. Aber diese Realisierung ist nicht endgültig. Weil die endgültige Realisierung nur von Gott kommen kann. Wir können mit unserem Verstand die Maya überwinden, das ist gar nicht schwierig, diese Illusion. Aber die Mahamaya, die Illusion, die Gott schützt, die können wir nur durch die Gnade überwinden. Und Gnade spielt im Advaita keine Rolle. Das heißt also, im Advaita kann ich auch eine Gottesrealisierung erleben, die aber schlussendlich nicht endgültig ist, sondern die mich immer wieder zurückbringt auf die Basis und möglicherweise sehr schmerzhaft, je nachdem, wie groß mein Ego dadurch geworden ist. Aber wir greifen vor. War ein sehr guter Einwand über dieses Gleichgewicht zwischen Erfahrung und Wissen. Weil die Selbsterfahrung überhaupt keine Beschränkung hat. Die kann dir immer und überall passieren, ohne irgendeine Vorbereitung. Aber kannst du erkennen, was passiert ist? Nein, kannst du nicht. Wenn die nicht in deinem Frequenzband liegt, wenn die nicht in dem Bereich liegt, den du verarbeiten kannst. Und wir reden hier noch nicht vom Verstand. Also der Verstand muss vorher erstmal akzeptieren, dass er sehr begrenzt ist. Dass er nur Dinge verarbeiten kann, die er anfassen kann. Nur Dinge, die vernünftig sind, nur Dinge, die in einer Rationalität, etwas, was irrational ist, kann der Verstand nicht verarbeiten. Aber etwas, was der Verstand kann nur mit Dingen arbeiten, die einen Anfang und ein Ende hat. Aber hat unser Selbst einen Anfang und ein Ende? Weil jetzt, mit dem guten Einwand, ich bin die Seele, haben wir genau das Problem aufgemacht, dass wir gesagt haben, ja, was ist denn die Seele? Was ist die Seele?
Ein göttlicher Teil.
Ja, aber zeig mir mal irgendetwas, was nicht ein göttlicher Teil ist. Der Kamin hinter dir, ist er ein göttlicher Teil oder ist er kein göttlicher Teil?
Nein.
Ist keiner?
Nein.
Aber hast du schon mal das Mantra gehört, Om Namo Narayana? Was sagt dieses Mantra?
Ich bin sozusagen, Gott ist in dir und du bist in Gott.
Ich glaube, das Mantra ist noch ein bisschen allgemeiner.
In allem wohnt.
In allem. Und wohnt er dann im Kamin?
In der Säule.
In der Säule?
Das ist ja schon ein Unterschied, ob er darin wohnt oder ob er das ist.
Der in allem ist und der, aus dem alles ist. Ich glaube, das ist eine sehr gute Definition.
Gibt es keine Lücke.
Oder siehst du da jetzt eine Lücke?
Und das eine ist ja seine Shakti, die Materie. Das ist ja schon ein Unterschied zwischen jetzt Bewusstsein und Materie.
Und ist das jetzt eine Konstruktion von dir, ein Erklärungsmodell, oder ist das die Erkenntnis des Mantras? Weil der Mantra macht keinen Unterschied zwischen Bewusstheit und Unbewusstheit.
Nein.
Für das Mantra ist die Wand genauso bewusst wie ein Genie.
Papa. In der Säule ist es schwerer sichtbar als in einem Menschen?
In der Säule ist es schwerer sichtbar für deinen Verstand.
Für meinen Verstand, genau.
Aber nicht. Aber es ist schwieriger für deine Interpretation. Aber es macht keinen Unterschied an der unterliegenden Tatsache. Das kommt auf die Frage zurück, warum gehe ich in die Kirche, in den Tempel zum Beten? Glaubst du denn, Gott ist außerhalb des Tempels nicht? Nein, es ist natürlich einfacher, den Dingen in einem Kontext zu sehen. Da kommen wir wieder auf die Frage von der Erfahrung. Wenn ich etwas keinen Kontext geben kann, hat es automatisch keinen Wert für den Verstand. Weil unser Verstand, unser Frequenzband so sehr einengt. weil der Verstand so minimal ist in unserer täglichen Erfahrung. Ich habe mal gehört, es gab jemanden, der war schon mal verliebt. Konnte der Verstand erklären, was das ist? Ist es Liebe, wenn der Verstand es erklären kann? Aber am Ende vom Tag ist doch alles, was für uns wichtig ist, die Liebe, das Glück, Glückseligkeit. Kannst du das, wenn du glücklich bist, kannst du das im Verstand erfassen? Das, was du im Verstand erfasst, ist, was andere mit dir machen. Dann sagst du, ich bin glücklich, weil der so nett zu mir ist. Ist das Glück? Nein, das ist die Grundlage für mein Unglück. Weil in dem Moment sage ich, du bist mein Gott. Du bist dafür verantwortlich für mein Glück. Aber kann der andere diese Rolle von Gott ausfüllen? Kann er nicht. Aber meine Erwartungshaltung ist das. Das heißt, ich bete zu falschen Göttern. Und was ist die Konsequenz dazu, wenn ich zu falschen Göttern bete? Mein Unglück. Also Glück kann nur etwas sein, was keinen Anfang und kein Ende hat. Und wie war das mit dem Verstand, wenn er mit Dingen arbeitet, die keinen Anfang und kein Ende hat? Der streicht die Fahnen. Der sagt, das habe ich nichts mit zu tun. Aber was ich sagen will, ist, dass alles, was in unserem Leben wichtig ist, was eine Bedeutung hat, in unserem Leben, in unserem alltäglichsten Leben, sind alles Dinge, die absolut nicht erfassbar sind beim Verstand.
Aber nochmal auf die Erfahrung zurückzukommen. Wenn ich jetzt etwas, zum Beispiel Jürgen lehrt mich etwas, ich begreife es am Anfang wahrscheinlich mit meinem Verstand. Dann habe ich aber eine Erfahrung, die auf das zurückgeht. Und dann ist das immer noch der Verstand. Kann ich es dann begreifen? Habe ich dann den Verstand ein bisschen überwunden? Oder ist es dann immer noch der Verstand?
Na, das ist ja genau der Punkt. Erstens mal sagt Goji, wenn ich dir eine, da sagen immer, warum sprichst du nicht mit mir? Warum sagst du mir nicht, wie es ist? Und dann antwortet er, das ist viel zu begrenzt. Wenn ich dir etwas sage, kannst du damit was anfangen oder auch nicht, aber es hat keine Bedeutung. Es geht ins linke Ohr rein und zum rechten wieder raus. Wenn ich dir etwas lehre, dann spürst du das von den Fußspitzen bis zu den Haarspitzen, von den Fußzehen bis zu den Haarspitzen. Und diese Erfahrung wirst du dein Leben lang niemals mehr vergessen. Die wird dich verändern. Und er wird dir eine Erfahrung geben, die du in eine Referenz setzen kannst. Der sagt dir zum Beispiel etwas absolut Unerwartetes. Der sagt dir zum Beispiel, mach irgendwas, was du als völlig falsch erkennst. Der kommt hierher und sagt so, siehst du diese Wand, was für ein schönes Schwarz die hat. Und du hast die mir hat mal jemand erzählt, sie hat ein Bild gemalt und es Guruji geschenkt. Und er hat es in den Tempel gehängt. Und dann macht Guruji eine Führung mit ein paar VIPs und sie ist dabei. Und Guruji zeigt auf das Bild und sagt, schaut mal, was für ein schönes Bild ich hier gemalt habe. Und geht weiter. Und sie sagt, sie hat voll die Krise in dem Moment. Ja, weil, ne? Und das ist eine Erfahrung. Ich hatte mal einen ganzen Tag, ich habe die Buchhaltung gemacht und habe immer so Ding und es hat nicht gestimmt, es war ein Fehler drin. Und ich habe es nicht verstanden. Und ich habe den ganzen Tag diesen Fehler gesucht. Und es hat was mit der Zeitstempel war falsch gewesen. Und deswegen waren die... Weil ich habe gesagt, gestern hat noch alles gestimmt. Also muss doch der Fehler zwischen gestern und heute passiert sein. Aber es war etwas, was dann in die Vergangenheit gebucht wurde. Und deswegen... Also komplizierter Fall. Ich habe wirklich lange gesucht. Und wirklich die Listen durch und ausgedruckt und verglichen. Und irgendwann nachmittags habe ich den Fehler gefunden, habe gedacht, das gibt's doch überhaupt nicht. Wie kann sowas passieren? Und dann kommt Guruji gerade zufällig vorbei, sagt, ah, hast du mal einen Tee? Und setzt hin und sagt, Guruji, ich habe heute so hart gearbeitet. Guck mal, ob ich das gefunden habe. Und dann sagt er, Gott did it. Also Gott hat es gemacht. Und ich so, ich reiß mir hier den Hintern auf und krieg nicht mal Kredit dafür. Und habe aber meinen Mund gehalten. Aber es war so, also jetzt fängt's an und reicht. Und dann haben wir so den Tee getrunken und gehen wieder. Und dann sitzt du da und sagst so, ja, aber eigentlich hat er gesagt, dass ich Gott bin. Meine Interpretation dessen. Ich habe mal bei Gayatri die Puja gemacht und er stellt sich neben mich und ich weiß, dass ich immer so in Kritik bin, wie schlecht meine Puja ist, die ich mache. Und so, ne? Und ich so, oh meine Güte, jetzt steht er neben mir und gucke so ganz genau, was ich mache und fange an und mache. Und er bleibt die ganze Zeit da und ich mache die Puja und Dingsen und so. Und dann ist die Puja ist fertig und ich räume so zusammen und dann sagt er, schau mal, und das war so ein Meter vor der Gayatri, sagte, diesen Fleck da auf dem Boden, warum ist der da und du machst den nicht weg? Das ist deine Verantwortung. Und ich erst mal so, ne, ich habe den schon versucht wegzumachen, aber der ist im Stein irgendwie drin und so. Es hat irgendwie halt nicht geklappt gehabt und habe mich so ein bisschen echauffiert gefühlt. Und dann geht er weg und ich denke so, ja, aber eigentlich muss dann die Puja doch in Ordnung gewesen sein. Ne? Also wenn er kommt und sagt, er hat dieses Bild gemalt, kann ich mich entweder, ich identifiziere mich mit dem Körper, mit dem Maler und rege mich auf, oder ich höre zu und erkenne, dass er gesagt hat, ich und du, wir sind eins. Es ist meine Interpretation, es ist meine Sichtweise, es ist mein Ding, wie ich etwas sehe und wie ich das, was ich schlussendlich realisiere. Und das ist eine Erfahrung, die ist nicht im Verstand, sondern es ist eine Erfahrung, die du in dir, in deiner Seele sich einprägt, ohne jetzt näher in das Thema Seele gehen zu wollen, was das dann schlussendlich ist. Aber versteht ihr, dass wir diese Frage, wer bin ich, ganz trivial beantworten können, so wie alles andere. Also, aber eigentlich in der Kommunikation mit Worten, so wie wenn du sagst, ja, ich bin die Seele, aber schlussendlich, wenn die Erfahrung der Seele nicht da ist, ist es schon gut, diese Interpretation zu haben. Aber schlussendlich muss da etwas folgen, die Erfahrung, die dann daneben steht und sagt so, ah, ich habe ein Konzept davon. Aber dann muss die Erfahrung der Seele sein, weil ne, wir haben ja früher so auf Messen immer gemacht, und da kommt immer einer, der sagt, ich weiß doch, ich bin Gott. Man hat weiter. Und dann sagt Guruji, ja, aber solange du die Erfahrung nicht machst, wenn du nicht mal dein Leben auf die Reihe bringst, ja, und dann sagst du, ich bin Gott, was ein Witz ist das denn? Ja, du musst erst die Erfahrung machen, dass du Gott bist, dass du dein Leben auf die Reihe bringst, dass die Dinge funktionieren. Und dann kannst du auch sagen, ich erfahre es so, ich erfahre mich als das, ich erfahre mich als diese Quelle. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Prem Sibolo Sadguru Deva Shri Swam Shwananava Prabhu Ghi Bhakti Maga Sangha Ghi Shri Atokshacha Dham Ghi Jai Jai Grif.